Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. In der heutigen Folge spreche ich mit Tim Schlenzig, a.k.a. My Monk, über sein neues Buch und vor allem über den Prozess des Schreibens, des Kreativseins und sich der Welt zu zeigen, obwohl man Schiss davor hat. Viel Freude damit. Mein Lieber, wie ist dein Tag bisher? Was hast du gerade gemacht? Wo in unter welchen Umständen treffen wir hier gerade aufeinander?
Ich kam gerade rein, nachdem ich draußen war. Und ich war draußen, also jetzt so Nachmittagszeit zum ersten Mal eigentlich, also unter der Woche zumindest, seit vielen Wochen, weil ich 10 Stunden am Tag gerade schreibe, seit 4 Wochen oder länger, glaube ich, irgendwie so in der Dreh, genau. War schön draußen. Man staunt doch, dass jetzt Frühling ist, wenn man das nicht mitbekommen hat so richtig.
Bist du sehr viel drin gewesen dann in den letzten Tagen und Wochen, wo der Frühling losgegangen ist?
Ja, genau. Ich schreib zurzeit vor allem im Büro. Also ich komme schon frühs raus und ich komme auch abends raus, wenn ich nach Hause gehe. Aber Sonne war da halt nicht so viel. Da sind es dann halt gerade frühst irgendwie 3 Grad noch. Und insofern war das jetzt echt mein erster Kontakt richtig mit dem Frühling gefühlt. Ich weiß gar nicht, was ich am Wochenende gemacht habe. Ah, da habe ich auch viel geschrieben.
Geschrieben wahrscheinlich.
Ja, genau. Ja.
Wenn ich dich richtig zitiere, stammt von dir der Satz, Schreiben ist wie Atmen.
Wirklich? Gefällt mir. Ich weiß nicht, ob es von mir ist, aber ich nehme es gerne. Ja, ist es. Und ich habe immer wieder lange Phasen gehabt, wo ich nicht geschrieben habe. Und auch Phasen gehabt, wo ich dachte, ich brauche das nicht oder es geht nicht oder es war so viel anderes los. Und am Ende lande ich immer wieder da beim Schreiben. Es geht dir wahrscheinlich ähnlich mit der Musik, oder? Gibt es Zeiten, wo du keine Musik machst und dann kommt sie wieder?
Klar. Aber wir beide haben ja, also bei beiden hat es ja damit angefangen. Ich glaube, es war bei dir wahrscheinlich auch der Auslöser dafür, dass du deinen Blog gestartet hast, My Monk und so weiter, weil du halt Dinge aufgeschrieben hast, die du verarbeitet hast, die dir begegnet sind, deine Gedanken. So war zuerst bei dir der Gedanke des Blogs, der Veröffentlichung, oder war zuerst bei dir einfach das reine Schreiben und irgendwann hattest du so viel Stuff, dass du gesagt hast, ey, das muss jetzt irgendwie raus?
Ich habe angefangen zu schreiben, da war ich Anfang 20 und vorher habe ich nie was geschrieben, nichts, keine Teile, gar nichts. Und ich war Anfang 20 und hatte eine ziemlich stark ausgeprägte Sozialphobie. Bin 2 Jahre sehr wenig rausgegangen, sehr, sehr wenig. Und habe dann Abend immer versucht, das weiß ich noch, so lange wie möglich aufzubleiben. Also ich habe ganz viel Domian geschaut und da waren so die ersten Big Brother Staffeln mit Nachberichterstattung, die bis 3 oder 4 Uhr ging. Und das habe ich mir mal reingezogen, um am nächsten Tag möglichst viel vom Tag zu verschlafen. Weil tagsüber, wenn es draußen hell ist, noch sehr viel unangenehmer war als abends, wo man sich irgendwie einreden kann, okay, die meisten sind jetzt zu Hause, passt schon. Aber irgendwann habe ich dann angefangen zu schreiben, auch an einem Abend oder in der Nacht, wo das nicht mehr gereicht hat, dass es Nacht ist und wo ich einfach zu kaputt war und zu traurig und sowas. Und ich glaube, ich war betrunken, weil ich es nur so ertragen habe, überhaupt was aufzuschreiben. Und ich habe gleich gemerkt, wie gut mir das tut. Und ich habe dann diese Sachen geschrieben und ich habe diese Sachen auch ziemlich schnell veröffentlicht. Das waren Kurzgeschichten damals, hatte nichts mit My Monk zu tun. Und kam darüber irgendwie in Kontakt mit der Welt wieder mehr. Habe auch Menschen kennengelernt, die extrem wichtig für mich geworden sind, auch heute noch extrem wichtig für mich sind. Über irgendwelche Kurzgeschichten, die ich anonym ins Internet gestellt habe.
Was war das für eine Plattform damals?
Gibt es gar nicht mehr. Es war so für Hobbyautoren. Also das.
Ah, okay. So eine spezielle, also nicht Reddit oder sowas, sondern wirklich so eine spezielle Plattform dafür. So.
Nee, genau. Eine deutsche, klein, anonym. Ich wollte gar kein großes Publikum, aber ich wollte, glaube ich, schon gesehen werden oder gelesen werden.
War das dann so eine Plattform, wo auch Leute dann kommentiert haben, Feedback gegeben haben und so?
Genau, und ich weiß noch, dass ich dann mal eine Zeit lang nichts geschrieben habe und dann habe ich da wieder reingeschaut und dann stand irgendwo drunter unter so einem alten Text hier, also ich glaube, der hat aufgehört. Und dann hat jemand gesagt, jemand, der so schreibt, hört nicht auf. Und das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich so ein richtig krasses Kompliment dafür bekommen habe, für die Art, wie ich schreibe. Und die hatten recht. Also damals habe ich gesagt, glaube ich nicht, dass ich nicht aufhöre.
Konntest du das annehmen damals? Also konntest du das schon so richtig annehmen oder war das so unangenehm auch ein bisschen? Weißt du?
Ich kann positives Feedback insgesamt nicht so gut annehmen. Ist ein bisschen besser geworden die letzten ein, zwei Jahre. Aber ich kann es nicht gut annehmen und ich glaube, ich brauche es auch nicht unbedingt. Also ich versuche mich drüber zu freuen und das gelingt mir auch besser. Aber davon ist für mich nicht so viel abhängig, glaube ich. Darum geht es mir nicht. Also ich glaube, das ist es nicht. Beim Atmen, um darauf zurückzukommen, da sagt ja auch keiner, du atmest toll und deswegen atmest du weiter.
Oh, das war eine schöne Überleitung, weil wenn Schreiben Atmen ist, dann ist es natürlich absolut unabhängig von irgendeiner Art von Feedback. Klar.
Ja. Das kam dann später. Also klar, wenn das zum Beruf wird, das Schreiben, dann ist man auch abhängiger davon, was die Welt sagt. Aber ich habe immer wieder auch Sachen gemacht, die ich nicht veröffentlicht habe. Ich habe zumindest dann, wenn ich geschrieben habe, habe ich immer wieder auch Sachen geschrieben, die nicht zu dem gepasst haben, was ich eigentlich mache und die dann auch nicht in die Welt kamen. Aber ich habe gemerkt, dass wenn ich mich dazu zwinge, nur Sachen zu machen, die zu dem passen, was ich schon gemacht habe, dass die Freude dann einfach erstickt daran. Und das ist mir ein paar Mal passiert, dass ich dachte, wenn ich schon schreibe, dann doch wenigstens für meinen Monk, weil ist ja mein Job und so, und die Leute freuen sich. Aber wenn ich da zu lange dabei geblieben bin, dann war irgendwann echt die Luft raus, komplett.
Weil du dich für die Themen zwar schon total interessiert hast und gebrannt hast, aber weil es eben dann doch ein ganz bestimmter Themenbereich war und du auch ganz andere Sachen schreiben wolltest und das Gefühl hattest, das hat da keinen Platz. Also ne, diese anderen Sachen, die du schreiben wolltest. Und dann ging so eine innere Verhandlung irgendwie bei dir los und nach dem Motto, okay, entweder ich lasse es sein oder ich mache es und veröffentliche nicht. Oder wie war das da?
Es ging eher um die Ausdrucksform. Also es war nie so, dass mich jetzt andere Themen wahnsinnig interessiert haben, sonst hätte ich noch einen Angelblog gemacht oder so nebenbei.
Ja, klar. Bist du Angler?
Nee, bin ich nicht.
Okay.
Das hätte ich sonst vielleicht gemacht, aber da war nichts verwertbar. Mir ging es eher um die Ausdrucksform. Ich habe dann ja viele, viele Jahre später, also vor drei Jahren, habe ich angefangen, Gedichte zu schreiben. Angefangen und auch wieder aufgehört eigentlich, kurz danach.
Ehrlich?
Sowas halt, genau.
Auch nachdem du dein Gedichtbuch veröffentlicht hast, hast du quasi aufgehört, dann Gedichte zu schreiben.
Da waren noch ziemlich viele übrig, die es nicht reingeschafft haben. Von denen zehre ich jetzt noch an manchen Stellen ein bisschen. Aber ich glaube, ein Gedicht habe ich danach nicht mehr geschrieben. Nee. Vielleicht mache ich es irgendwann nochmal.
Also einfach, weil du gesagt hast, okay, das ist eine Phase. Also nicht eine Phase im Sinne von eine Phase, sondern im Sinne von innerhalb des Schreibens gibt es verschiedene Schaffensphasen, weißt du?
Ich glaube, ich mochte die Geschichte, dass ich nie zuvor eins geschrieben habe und nie danach eins geschrieben habe. Das hat mir gefallen. Und ich glaube, dass ich das auch für mich durchgespielt habe. Ich glaube, ich kann daran nicht mehr besser werden als das, was ich in diesem Buch, es geht um sei dein eigenes Zuhause, als das, was ich da gemacht habe in Gedichtform, das werde ich nicht besser hinkriegen. Bin mir ziemlich sicher. Und dann reicht's auch.
Ich hatte mal, also ich will dir gar nicht reinreden, mein Lieber, ne? Aber ich hatte schon ein paar Mal, und vielleicht ist es überhaupt nicht zu vergleichen, ich will es dann einfach trotzdem mal so ganz egoistisch erzählen, hatte ein paar Mal so Momente, wo ich gedacht habe, ich habe jetzt einen Song gemacht, ich kann gar keinen besseren Song schreiben, ich glaube, ich kann keine Musik mehr machen. Und jetzt nicht, weil ich jetzt sage, boah, das ist der beste Song der Welt, sondern weil ich sage, ich habe mein Potenzial in diesem Song voll ausgeschöpft. Und das erste Mal hatte ich das bei einem Song, der nur auf meinem allerersten Demo drauf war, bevor ich überhaupt irgendwas veröffentlicht hatte. Und da habe ich aber ein Dreivierteljahr oder sowas oder ein Jahr alles, was ich geschrieben habe, quasi weggeworfen, weil ich immer gedacht habe, es kommt da eh nicht ran. kommt da eh nicht ran. Und das hatte ich dann auch mal irgendwie, nachdem ich irgendwie ein Album gemacht habe oder irgendwie, dass ich gedacht habe, ja, aber was soll ich denn jetzt noch erzählen und so. Und vielleicht, und ich habe dann aber trotzdem immer weiter probiert und irgendwann habe ich für mich so dann irgendwie ist bei mir so dieser Knoten geplatzt und ich habe so gemerkt, ja klar, ich werde nicht nochmal einen Song schreiben können, der so ist wie der. Und wenn, dann wird er ganz anders sein und dann wird er auf eine andere Art und Weise geil sein und gut sein, weißt du? Ja, den Song habe ich durchgespielt. Aber ich habe nicht, ne, Songs schreiben durchgespielt. Was macht das anders zu deiner Erfahrung? Also was ist anders in deiner Erfahrung, was Gedichte schreiben angeht?
So viel ändere ich mich, glaube ich, nicht. Es ist das Interesse, was weg ist. Ich glaube, das ist es. Also nicht mehr so, dass ich das dann sehe und denke, wie muss ich denn gewesen sein, um Himmels Willen? Es ist einfach uninteressant für mich geworden. Ich glaube, das ist es. Es ist uninteressant, weil es, das klingt übel, ne? Aber es ist ich beziehe das nur auf die Sachen, die ich schreibe. Es ist uninteressant, weil es nicht mehr neu ist. Das ist es, glaube ich.
Okay. Aha. Das heißt, es hat nichts mit dem Inhalt zu tun oder mit deinem Approach auf ein Thema, was dir jetzt fremd ist und so weiter, sondern es hat was mit dem Reiz zu tun. Also mit der Faszination oder dem Reiz, den es auf dich hat, der ist verblasst, weil es eben nicht mehr diesen Glanz des Neuen, des am Puls der Zeit Stehenden hat.
Ja, und
in
das
deiner ganz persönlichen Wahrnehmung so. Ah ja, das kenne ich ja schon.
Genau, genau. Und dann vergisst man natürlich, dass andere nicht kennen, weil man es nicht veröffentlicht hat. Aber ja, das ist es.
Das heißt, wenn man dich dazu bekommen möchte, was rauszulassen, muss man dir eigentlich, also muss es eigentlich, du musst eigentlich schnell arbeiten. Ne? Du musst eigentlich sagen, okay, ich mache das jetzt und dann ballerst du das durch, raus, next, richtig? Mhm.
Genau, dann baller ich durch und jetzt gerade baller ich halt, also das ist so eng getaktet gerade, dass es sich kaum noch unterscheiden lässt von ich arbeite parallel an verschiedenen Dingen, weil ich eigentlich pausenlos vom einen ins nächste übergehe und zurzeit aber auch ganz gut die Sachen fertig kriege, was sonst auch nicht so der Fall war. Und das nutze ich aus, das nutze ich gerade aus. Und in dem Moment ist es halt dann wirklich toll und ich bin begeistert und das macht wirklich Freude. Herausforderung an meinem Approach ist ein bisschen das Thema Marketing, weil wenn du jetzt ein Buch bei einem Verlag machst, weißt du, mindestens so gut wie ich, dann schreibst du das, dann kommt das ein halbes Jahr später raus, ein Jahr später, anderthalb Jahre später und dann musst du so tun, oder es ist tatsächlich so, als wäre das unglaublich toll, dass jetzt dieses Buch da ist und du hast nur drauf gewartet. Und in Wahrheit habe ich dann oft schon einfach das Nächste im Kopf. Also wie gesagt, beim eigenen Buch geht's nach, aber auch eher nicht bei einem Verlag, wenn es dann schon ein Jahr da irgendwie rumgegammelt ist. Und da sind ja die Prozesse so. Aber ja, am besten funktioniert für mich tatsächlich Geschwindigkeit, ja.
Das muss ja dann wirklich der Horror für dich sein, in so einer klassischen Struktur wie einem Verlag irgendwie sowas zu veröffentlichen, ne?
Boah, ja. Also ich habe das jetzt zweimal ausprobiert mit Verlagen und beides hatte Vor- und Nachteile. Ich kann dafür gar nicht so viel dazu sagen. Also für mich passt es nicht gut. Für mich gibt es viele Dinge, die nicht gut passen. Nicht nur die Geschwindigkeit, nicht nur, dass jemand redet mir rein. Es sind einfach ganz, ganz viele Sachen bei einem Verlag und hat Riesenvorteile auch. Es ist, glaube ich, eine totale Typfrage und Frage des Ziels, das man hat mit dem Schreiben. Aber für mich als Hauptpfeiler meines Schreibens ist das, glaube ich, macht das keinen Sinn. Genau, jetzt hatte ich die Entscheidung getroffen, das wieder selber zu machen. Ich komme eigentlich auch aus dem Self-Publishing. Und das hat mir so gut getan. Und ich glaube, dass da auch der Schreibrausch herkommt, dass ich wieder so befreit bin. Bei einem Verlag kannst du halt ein Buch im Jahr machen. Was ist denn, wenn ich aber 4 Bücher machen will? Das geht nicht. Das wird nicht gehen. Also bei 2 Büchern kann man es vielleicht noch rausverhandeln, wenn eins davon ein Arbeitsbuch ist. Oder
Januar und Dezember, wenn es richtig gut läuft. So.
Genau. Genau, muss dann aber auch 4 Jahre vorher abgeben. Ich fühle mich einfach total befreit. Ist nicht für jeden der richtige Weg, aber für mich gerade sehr wohltuend.
Okay, für den Schreibprozess, für den Schreibprozess löst es was. Und der Prozess des, okay, ich muss es dann aber auch alles selber machen. Ich muss mich selber um den ganzen Quatsch kümmern und pipapo und so weiter. Verlangsamt das dann wieder? Oder ist das was, was du teilweise dann auch irgendwie abgibst und sagst, okay, ich, ne, Self-Publishing bedeutet aber auch, ich habe Leute, mit denen ich das gemeinsam mache. Ich muss nicht mein eigener Lektor sein und nicht alles proofen und alle jede Grafik abnehmen und den Satz abnehmen und so weiter und so weiter. Ich vertraue da, steht hier, loslassen und vertrauen. Ich vertraue in dem Fall und gebe das ab. Oder ist es, machst du sehr viel davon selber und shiftest dann quasi in diesen Modus rüber? So, jetzt bin ich mein eigener Verleger und dann shifte ich wieder in das Schreiben. Weißt du? Wie sind diese Abläufe da?
Also dieser Schreibrausch ist jetzt noch ein bisschen neu für mich, dass ich dermaßen produktiv bin, das hatte ich sehr, sehr lange nicht.
Okay.
Ich habe auf jeden Fall Leute, die mir helfen. Ich vertraue denen auch. Ich bräuchte aber gar kein Vertrauen, weil ich einfach so angezogen bin von den Neuen und was ich mich dann kümmern kann, dass ich, also selbst wenn ich nicht so sehr vertrauen würde, würde ich es wahrscheinlich abgeben. Aber die ich habe, denen kann ich auch vertrauen. Das ist sehr viel wert schon.
Das heißt, du dadurch, dass das Neue dich so zieht, hast du gar nicht so große Probleme damit, ein fertiges Buch abzugeben und dann loszulassen und zu sagen, okay, this is it, fertig.
Und das war auch schon im Kleinen immer so. Ich habe zum Beispiel nie meine Social Media Posts, also die ich geschrieben habe oder sogar noch vor Social Media, habe ich eigentlich nie gelesen. Ich habe sie hingeschrieben und veröffentlicht. Deswegen sind auch überall Fehler drin. Und es gibt auch so Insta-Posts, wo auf der, also so Slide-Posts, wo man so durchwischen kann. Auf dem ersten Slide ist dann so eine Überschrift. Und da gibt es Posts, da ist auf der ersten Seite ein richtig übler Rechtschreibfehler. Und da sind dann aber Posts, die irgendwie, keine Ahnung, so und so viele tausend Mal geliked wurden. Manche auch 30.000 Mal oder sowas. Und das ist dann halt ein Fehler auf der ersten Seite. Damit kann ich leben. Das bin ich gewöhnt. Das ist auch ein Stück weit Entscheidung. Und beim Großen ist es eigentlich auch so. Ich bin, glaube ich, kein Optimierer. Es interessiert mich nicht so sehr, da jetzt noch das noch 2,5% besser zu machen.
Heute machen Leute das extra, ne? Ragebaiting. Die schreiben, machen extra Rechtschreibfehler in ihre Posts oder führen irgendwo einen Satz an, der nicht aufhört oder sowas, damit Leute möglichst viel kommentieren und interagieren.
Damit sie kommentieren, und das hat natürlich auch Vorteile in Bezug auf KI, weil es dann handmade aussieht. Also das wird sicher auch ein Job sein in Zukunft, dass Menschen in irgendwelche KI-Produkte menschliche Fehler einbauen.
Fehler einbauen, meinst du?
Ja, hundertprozentig. Und vielleicht ist das schon der Anfang. Vielleicht machen die das schon so. Also keine Ahnung. Das wird sicher relevant werden.
Ja, ich glaube, die zielen vor allem auch gerade darauf ab, also das ist was ganz anderes als bei dir, aber die zielen ja auch darauf ab zu sagen, okay, wir kriegen auf jeden Fall mal mindestens 100 Kommentare, in denen steht, du hast das falsch geschrieben oder du wohnst auch gar nicht in Berlin, du wohnst in Prag oder whatever it is, weißt du? So, und dann scheißegal, Hauptsache Interaction.
Das muss auch irgendwie schön sein, wenn einem alles so scheißegal ist.
Das denke ich mir auch manchmal. Also ich,
doch toll.
Ich krieg's auch nicht hin, aber meine Mutter hatte mal ein Buch im Schrank früher, ich habe es nie gelesen, aber ich fand den Titel so toll. Meine Mutter hat immer sehr viel gelesen, sie hatte so einen großen Bücherschrank, ne? Und eins der Bücher, was sie auch sehr gefeiert hat, ist, das hieß, hatte ein bisschen kontroverser Titel, kann man heute vielleicht anders formulieren, aber Der betörende Glanz der Dummheit hieß das. Und in unserem Fall kann man vielleicht, weil es geht ja nicht um Dummheit, ne, aber vielleicht kann man sagen, so, das, weißt du, so der Ignoranz oder des Draufscheißens oder der, weißt du, wenigen, weiß ich nicht,
es gibt
Vorstellungen von irgendwas.
Es gibt ein total gutes Buch, das heißt Bullshit, und ist von irgendeinem amerikanischen Professor.
Harry Frankfurt.
Und er unterscheidet zwischen Lüge und Bullshit. Und er sagt, die Lüge ist, wenn ich die Wahrheit kenne und die Wahrheit eigentlich auch respektiere und dann aber mich darüber hinwegsetze. Und er sagt, das viel Schlimmere ist der Bullshit, wo ich nicht mal die Wahrheit kenne und wo es mir auch komplett scheißegal ist. Also Bullshit ist schlimmer als Lüge. Und das sieht man, da muss man nicht weit schauen, um das zu sehen, dass das viele so leben.
Das ist richtig. Das ist auch ein Unterschied. Du sagst zwar, du bist kein Optimierer. Und du hast zurzeit sehr hohen Output und so weiter. Aber es gibt da schon noch einen Unterschied, denn dir ist das, was du tust, ja dennoch trotzdem wichtig und du nimmst es ernst und du gehst sorgfältig vor. bis zu einem bestimmten Punkt, wo du dann sagst, gut, jetzt habe ich die Sorgfaltspflicht erfüllt, jetzt gebe ich das ab und jetzt ist gut. Und ob es 3% besser oder schlechter wird, ist eh im Auge der Betrachtenden. Ist ja noch ein Unterschied dazu, zu sagen, ey, weißt du was, mir ist alles total scheißegal, Alter, Hauptsache schwuppdiwupp, weißt du?
Ja. Es ist halt auch schade. Also natürlich macht das, das macht wahrscheinlich Sinn, wenn man Erfolg haben will im Außen, ist der Bullshit-Ansatz heutzutage gar nicht so doof. Muss man schon sagen, da kommt man schon weit. Wenn man Erfolg nach was anderem definiert, nämlich dem Gefühl, etwas zu tun und wirklich dabei zu sein, während man es tut, dann ist Bullshit halt schlecht. Es sei denn, man macht leidenschaftlich Bullshit, aber ich glaube, das gibt es nicht.
Wie fühlst du dich, während du schreibst?
Ich vergesse mich. Das die beste Antwort, die ich darauf geben kann, ist, dass ich mich vergesse. Und frei bin. Das heißt nicht unbedingt, dass ich mich gut fühle. Es gibt auch so eine Art, mich freiwillig schlecht fühlen beim Schreiben. Also, dass ich ganz traurige Musik höre und so weiter. Aber auch dann bin ich ein Stück weit weg. Dann ist da wie so ein Tunnel auf und da kommen halt Sachen durch und vieles ist Schrott. Manches kommt und ich denke, boah, cool. Ich habe irgendwie mal den Gedanken gehabt, ja, manchmal fühle ich mich wie so ein kleiner Fisch, der einen Wal auskotzt. Und ich finde, das ist ein total schönes, vielleicht sollte ich doch angeln. Ich finde, das ist ein total schönes Bild, dass da etwas durch mich hindurch passiert, unabhängig davon, ob es gut oder schlecht ist, aber ich muss nichts tun. In dem Sinne. Also es fühlt sich nicht an, als würde ich es wirklich tun. Und in dem Moment vergesse ich mich auch selber. Das ist sehr, 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 sehr angenehm.
Das Bild von einem kleinen Fisch, der einen Wal auskotzt, was übrigens auch ein schöner Buchtitel ist. Der kleine Fisch, der den Wal auskotzt,
oh ja,
oder so,
oh ja,
in der Richtung. Das, oh ja, ist ein schöner Titel. Ich check das ein bisschen, ich näher mich der Sache. Ja, ich sehe das Bild, aber es ist ja auch rauskotzen und ich verstehe auch, dass das ist ein biologischer Reiz. Eine Notwendigkeit. Das ist kein, man kotzt nicht aus Ego oder sowas, sondern, aber man kotzt, um sich von etwas zu befreien. Oder vielleicht auch von etwas zu befreien, was potenziell schädigend ist. Greift das Bild dann da auch immer noch? Hast du das Gefühl, du befreist dich im Schreiben von etwas und du befreist dich auch von etwas, was, wenn es drin bleiben würde, potenziell negativ wäre?
Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich mit Anfang 20 nicht angefangen hätte zu schreiben. So viel kann ich sagen. Das hätte schon finster werden können. Aber eben auch deshalb, weil dann dieses Schreiben und damit rausgehen zu Dingen im Außen geführt hat. Deswegen kann ich das nicht so gut trennen. Ich habe nicht das Gefühl, dass es mir nach dem Schreiben, dass ich da jetzt alles 100-mal besser verarbeitet hätte als vorher oder so. Da geht es mir, glaube ich, eher um den Prozess selber. Ich finde das total schön. Und mir ist irgendwann aufgefallen, dass es, also ich mache auch sowas wie Coaching mit Menschen seit ein paar Jahren. Und mir ist irgendwann aufgefallen, dass es da in den guten Momenten eigentlich sich vom Schreiben überhaupt nicht mehr trennen lässt. Ich war oft gestresst bei diesen Sessions, gerade am Anfang, habe mir Druck gemacht. Muss jetzt irgendwie voll auf der Höhe sein und die besten Fragen stellen und coole Impulse liefern und so weiter. Und dann habe ich irgendwann angefangen und zu sagen, immer wenn ich mich erwische dabei und dann auch so angespannt bin, mich zurückzulehnen und zu sagen, ich mache jetzt gar nichts. Ich mache hier gar nichts. Einfach gar nichts. Und oft waren das dann die Situationen, in denen irgendeine Frage rauskam, irgendeine Assoziation, die vermeintlich keinen Sinn gemacht hätte, die man nicht so geplant hätte, die aber gut funktioniert hat. Und dann war das ein ganz ähnliches Gefühl wie beim Schreiben. Da konnte ich mich auch vergessen. Und das hat mich auch so ein bisschen versöhnt mit diesem ganzen Coaching-Thema, zu dem ich schon ein zwiegespaltenes Verhältnis hatte. Zu Teilen immer noch habe, aber nicht unbedingt, wenn ich selber in der Rolle bin. So, was war die Frage?
Vollkommen egal.
Okay. Gut.
Und du hast jetzt das Schreiben, den Prozess des Schreibens mit dem Coaching-Prozess verglichen. Und du hast im Coaching davon gesprochen, dich da einfach zurückzunehmen, rauszunehmen und zu sagen, ich mache hier gar nichts. Was würde das Gleiche beim Schreiben bedeuten? Ist das dieses dich selbst vergessen und es einfach geschehen lassen?
Naja, du kannst dich ja nicht dazu zwingen, oder? Also kannst du dich dazu zwingen, einen guten Song zu schreiben?
Nee, ich kann mich nur dazu zwingen, zu schreiben.
Mhm. Genau, so wie du dich nur zwingen kannst, dich hinzulegen, aber nicht einzuschlafen und so weiter. Ganz viele gute Dinge kannst du nicht erzwingen.
Ja, also ich glaube, ich kann gar nichts Gutes erzwingen, weil alles, was unter Zwang entsteht, immer wenn es mit anderen Menschen zu tun hat, kann es gar nicht wirklich gut sein. Es kann vielleicht in dem Moment irgendwie mir irgendeine Ego-Befriedigung geben, ja. Ich habe jetzt jemanden dazu gezwungen, mir beim Möbel schleppen zu helfen oder dadurch, dass ich gedroht habe mit weiß ich nicht was. Okay, aber das ist ja nicht gut. Ist ja nicht ganzheitlich. Und ich kann auch einen Song nicht, ich kann erzwingen, dass der Song fertig wird. Ne? Und hoffentlich ist er dann gut. Aber dass er gut wird, kann ich nicht erzwingen. Nein. Ich kann nur die Chancen erhöhen. Ich kann durch Zwang oder durch Abgaben oder sowas, kann ich die Chance erhöhen, dass irgendwas potenziell gut ist, weil ich überhaupt mal was fertig mache. Ohne irgendwas fertig zu machen oder irgendwas auf Papier zu bringen, gibt's ja die Chance gar nicht, dass das mal ein guter Song wird, wenn ich nie zu Ende schreibe.
Mhm. Es gibt so zwei Schulen von Leuten, die den Rahmen dafür schaffen wollen, dass irgendwas entsteht. Und die eine Schule sagt, also wenn wir beim Schreiben bleiben, die eine Schule sagt, setz dich morgens hin und schreib 1000 Wörter. Die andere Schule sagt, setz dich morgens hin, eine Stunde, und du kannst zwei Dinge tun, entweder gar nichts oder schreiben. Mehr Optionen gibt es nicht. Welche nimmst du oder würdest du nehmen?
Option C.
Okay, zeig.
Ich bin comfortable mit beidem. Ich schaffe einen Rahmen, ich setze mich hin und schaffe einen Rahmen. Ich sage, ey, jetzt bin ich im Studio oder jetzt klappe ich den Laptop auf oder das Buch auf und jetzt nehme ich mir mal Zeit und jetzt sitze ich mal hier und jetzt gucke ich mal, was passiert. Und entweder ich habe eine ganz klare Vorstellung, weil ich eben eine Deadline habe und sage, okay, ich muss an den Song jetzt ran, dann mache ich den auf und setze mich da ran. Oder ich lasse einfach irgendwie mich treiben und dadurch, dass ich dann irgendwie Musik habe oder dadurch, dass ich eben viele Fragmente habe, fange ich dann immer an, in meinen Fragmenten zu stöbern. Auch beim Buch gucke ich mal, was habe ich denn? Hier habe ich das halbe Kapitel, hier habe ich das und da, da, da. Und irgendwo bleibe ich dann vielleicht hängen und dann mache ich da weiter. Oder irgendwo denke ich mir dann, okay, ich schreibe was Neues oder so. Und wenn nichts klappt, dann mache ich manchmal so Writing-Exercises, wo ich mir einen Timer stelle, so ähnlich wie der Variante 1, wo ich mir einen Timer stelle und sage, okay, die nächsten 20 Minuten, entweder ich schreibe einfach, was mir einfällt und ich setze den Stift nicht ab oder ich nehme meine Hand nicht von der Tastatur, auch wenn ich 8-mal das gleiche Wort schreibe, bis die 20 Minuten um sind. Oder ich suche mir irgendwie ein Thema oder ein Wort oder einen Begriff und sag, okay, scheißegal, ob ich damit irgendwas mache, Wasserflasche, go, 20 Minuten, Wasserflasche. Und und was dann aber auch dazu kommt, ist, dass ich mittlerweile auch vollkommen fein damit bin, wenn ich im Studio sitze und ich merke einfach nach 1, 2, 3 Stunden, ey, das läuft nichts, dann, weiß nicht, stehe ich, oder nach 20 Minuten, dann stehe ich auf, trinke einen Kaffee oder ich gucke eine Folge South Park oder ich packe meine Sachen und fahre nach Hause. Weil für mich zählt einfach die Tatsache, dass ich mich hingesetzt habe und die Möglichkeit geschaffen habe dafür, dass was passiert. Das ist für mich, that's it. Alles, was danach kommt, ist mir fast egal. Es sei denn, wie gesagt, ich habe eine Deadline. Ey, ich mache ein Feature auf dem Album von XY, der braucht das Montag. Okay, ne? Ich setze mich hin. Oder ey, ich muss mein Album abgeben nächste Woche. Okay. Aber bis dahin ist es eigentlich, ich sitze und schaffe die Rahmenbedingungen und was da drin dann passiert, ist gar nicht wichtig. Welcher Schule würdest du das zuordnen?
Zwei. Weil du gerade Schule.
Welcher Denkschule?
Ich bin beim anderen Wort Schule jetzt gerade gelandet, yeah. Als ich dazu gehört habe. Das, was du sagst, klingt ja auch sehr interessenbasiert. Also ja, du sammelst diese Dinge, dann schaust du durch, dann springt dich was an, dann machst du was und klar, es gibt mal die Wasserflaschenübung oder so oder eine Deadline. Aber im Grunde ist ja sehr interessenbasiert. Und dann hast du gesagt, wenn nichts passiert, ist nicht so schlimm. Hauptsache, ich habe den Rahmen geschaffen. Was hättest du denn gemacht, wenn du nicht Musiker geworden wärst? Weil das ist nicht so kompatibel mit vielen anderen Jobs, oder?
Nee, also erstens, Gott sei Dank hat das, ich habe sehr großes Glück gehabt. Ich habe ja angefangen, Psychologie und Soziologie zu studieren. Und mich interessieren Zusammenhänge, mich interessieren Menschen, mich interessieren Systeme, mich interessieren Verbindungen, zwischenmenschliche Probleme, zwischenmenschliche Auseinandersetzungen. Warum bin ich, wie ich bin? Warum bist du, wie du bist? Wie funktionieren wir gemeinsam oder wie nicht? Wie funktionieren Gesellschaften, Strömungen? Ich habe dann auch so Inselinteressen für eben zum Beispiel Religionswissenschaften und so weiter und kann mich dann einfach in irgendwelche Sachen reinnörden und so. Und ich wäre wahrscheinlich irgendwas in diesem Bereich geworden und hätte aber wahrscheinlich währenddessen trotzdem weiter Musik gemacht oder Tomaten gezüchtet oder sonst irgendwie was. Ich glaube, ich mache irgendwie eigentlich ja verschiedene Dinge mit Podcast, mit Buch, mit Musik und so weiter. Ich mache auf dem Papier verschiedene Dinge, aber irgendwie unterm Strich dann doch irgendwie das Gleiche. So.
War das ein Prozess für dich?
Ja.
Dir das zu erlauben? War das ein Prozess für dich, dir das zu erlauben? Du hast ja lange Musik gemacht und dann hast du mit diesem, zumindest nach außen hin, hast du angefangen mit diesem Coaching-Sachen. War das schwierig für dich zu sagen, ich mache jetzt zwei Sachen und ich gehe auch mit zwei Sachen in die Welt? Ja.
Ja, grausam. Weil die ganze, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber ich habe das Gefühl, dass eigentlich unsere ganze Gesellschaft. Und ich glaube auch, dass die meisten Menschen einfach auch neurologisch so funktionieren. Und das ist ja auch vollkommen okay. Dieses Prinzip so, okay, ich guck mal, was ich so mag. Und alle sind ja so auf der Suche nach, all good? Ja. Alle sind ja so auf der Suche nach, okay, wie finde ich, was mich interessiert? Und dann habe ich vielleicht Glück und finde irgendwann mal, was mich interessiert. Oder ich mache halt das, was der Nachbar macht. Oder ich mache das, was der beste Kumpel macht, weil dann sind wir wenigstens nicht alleine. Und dann geht man irgendwie so einen Weg und dann wird man irgendwas und dann macht man das. Und heutzutage wechselt das ja dann auch manchmal und so weiter. Ne? Ich glaube, dass ich so sehr so aufgewachsen bin. Ne? So, was willst du mal werden später? Ne?
Genau, Antwort in einem Wort.
Ja, genau. Und viele Coaches, ich weiß nicht, mittlerweile werden die Leute auch ein bisschen, glaube ich, progressiver, aber viele Coaches sind ja auch so drauf und teilweise so gewesen. Find your one thing. Du darfst nur eine Sache machen im Leben und die all in oder du wirst nie Erfolg haben, hat ein berühmter Coach mir ja auch mal gesagt so. Hat mir gesagt, ich werde nie Erfolg haben mit dem, was ich mache, weil ich eben mehrere Sachen mache. Das hat er mir gesagt, nachdem ich schon irgendwie 5 Alben veröffentlicht hatte. Anyways, auf jeden Fall, ich verstehe das auch und ich glaube, für manche Menschen stimmt das. Ich glaube, manche Menschen sind neurologisch so. Aber ich habe halt einfach gelernt, also mittlerweile jetzt in den letzten Jahren tatsächlich habe ich auch erst gelernt, was ich so für ein neurologischer Typ bin, so Polymath könnte man sagen. Ich musste das aber rausfinden. Ich mache eigentlich nur eine Sache, weil mein innerer Antrieb und mein inneres Interesse ist immer, immer sehr, sehr gleich und sehr, sehr ähnlich. Es geht immer um die gleichen Dinge. Es geht immer um Interesse an Menschen, Interesse an Zusammenhängen, Interesse an Sprache, an Kommunikation, an so. Und das, was ich dann mache, in Anführungsstrichen als Job, ist das mit anderen Menschen zu teilen und dadurch vielleicht anderen Menschen das Gefühl zu geben, ich bin nicht alleine. Ich finde mich wieder. Ich ziehe was für mein Leben daraus. Ich fühle mich gesehen. Oh, da war was drin, was mir etwas gibt. Das ist alles, was ich mache. Und das kann ich mit dem Podcast machen, mit dem Buch machen, das kann ich im Gespräch machen, das kann ich in der Musik machen und so weiter. Ich mache nur eine Sache. Aber auf dem Papier sind es halt 10 verschiedene Dinge. Und das mir zu erlauben, war eine ganz krasse, schwere Geburt. Da hat auch ein kleiner Fisch einen riesigen Wal rausgekotzt. So. Weil meine ganze Programmierung mir gesagt hat, es geht gar nicht. Das wird keiner verstehen, das wird keiner checken. Wie willst du damit Kohle verdienen? Was sollen die Leute denken? Bla, 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 whatever.
Welche Leute? Hattest du da bestimmte im Sinn? Also Musik war zuerst, hast du dann gedacht? Alle. Hast du nicht gedacht, aber die Rapper und so, die finden das jetzt echt irgendwie peinlich, wenn ich jetzt Coaching-Sachen mache?
Natürlich, die Rapper werden sagen, was ist denn der für ein Coach? Die Coaching-Leute werden sagen, wie unseriös ist der denn? Der ist doch Rapper. Weiß ich meine? Und irgendwelche Leute, die meine Musik gehört haben, werden sagen, und irgendwelche Leute, was man sich halt alles im Kopf ausmalt, so, ne? So. Ja, das ist so mein Ding. Aber, und da wollte ich dich fragen, du hast ja am Anfang auch von dieser sehr, sehr starken Sozialphobie gesprochen, ne? Und eine Sozialphobie, wie ich es von außen wahrnehme, kann sich ja oder hat ja durchaus auch diesen Aspekt, könnte ich mir vorstellen, von ich möchte eigentlich gar nicht wirklich in Kontakt sein oder ich möchte vielleicht gar nicht gesehen werden oder ich möchte es, doch meine Angst ist größer in dem Moment als meine Sehnsucht. Oder genauso groß oder zumindest erscheint sie mir realistischer. Ne? Ich will jetzt gar nicht groß oder klein, aber die überwiegt in dem Fall. Ne? Und wie ist es denn dann aus so einer Situation heraus, du hast es ein bisschen beschrieben am Anfang, aber wie ist es denn da, dir zu erlauben, rauszugehen, den Schritt zu machen und zu sagen, okay, mit dem, was ich hier gemacht habe, werde ich jetzt doch irgendwie ein bisschen gesehen, weißt du?
Das war sicher genug für mich einfach. Das war ein ganz langer Prozess, die Sozialphobie ist auch weg, schon seit vielen Jahren jetzt. Musste ich aber auch viel dafür tun. Und das war ja
was
damals...
Was tut man da? Was tut man da, mein Lieber?
Also man kann verschiedene Sachen machen. Ich kann sagen, dass verschiedene Gesprächstherapien, was das angeht, nicht gut geholfen haben. Auch Medikamente nicht geholfen haben. Das ist dann später ein bisschen besser geworden und dann nochmal schlechter. Und dann gab es irgendeinen Todesfall in meiner Familie und so. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich jetzt hier weiter auf diesem Pfad bleibe, dann wird es wirklich hässlich. Und dann habe ich mir gesagt, ich muss was ändern und Therapie hat nicht geholfen. Also was macht man? Ich muss unter Menschen und habe mir dann so einen Coworking Space rausgesucht, einen, zu dem, mit dem ich den zu Fuß erreichen konnte, also ohne U-Bahn und so. Und bin dann dahin und ich weiß noch, dass ich die ersten Wochen hatte ich immer die Kopfhörer auf, damit mich niemand fragt, ob ich Mittagessen will mit denen. Und irgendwann habe ich die Kopfhörer abgenommen und irgendwann habe ich dann angefangen, nicht mehr Nein zu sagen, sondern Ja. Und irgendwann bin ich dann beim Essen immer dabei gewesen. Und irgendwann hatte ich davor keine Angst mehr. Und irgendwann habe ich dann den neuen Leute immer begrüßt, die da zum ersten Mal da waren. Und denen das versucht, leicht zu machen. Und das hat wirklich extrem viel gebracht. Das habe ich halt über 2 Jahre jeden Tag gemacht, also wirklich jeden Tag. Und das, ja, das hat den Unterschied da gemacht. Ich weiß nicht, ob das ohne die Therapiesachen vorher 1:1 alles so möglich gewesen wäre, kann ich nicht sagen. Ohne AB-Test, aber am Ende war das wirklich entscheidend.
Das klingt nach Expositionstherapie, ne?
Genau.
Also wirklich in kleinen Schritten zu sagen, okay, ein bisschen, so lange, bis ich mich irgendwie ein bisschen comfortable fühle. Nächste Herausforderung und so weiter. Schön, ey.
Ja, und mit meinem Onk hatte das gar nicht so viel zu tun, weil das war sicher. Also das, weißt du, als ich angefangen habe, das war 2012, da gab es Facebook, da hat noch keiner erwartet, dass man irgendwie ein Video tanzt oder so. Das war echt easy.
Machen, du weißt, dass wir das gleich, also ne, für Social Media, das
wir bereit,
gleich
ja, genau.
TikTok-mäßig, ne?
Ich muss tanzen.
Wir tanzen, mein Bruder. Wir haben dir die Choreo doch zugeschickt.
Ja, ich habe es auch geübt vom Spiel.
Ja, das ist perfekt. Das läuft auch.
Danke, dass du das, danke, dass du die Kleidung gleich mit dazu geschickt hast für den Auftritt.
Ja, klar. Das Häschenkostüm ist auch bald Ostern, weißt du?
Ich will noch was zur Sozialphobie sagen, beziehungsweise einem angrenzenden Thema, das eigentlich gar nicht dran angrenzt. Und zwar beobachte ich mich hier im Interview selber natürlich, wie man es halt so macht, und mir fällt auf, dass ich oft wegschaue. Ich schaue oft weg und ich habe lange gedacht, also ich schaue so nach unten, wenn ich nachdenke, wenn ich rede, und ich habe lange gedacht, das ist noch vielleicht so ein Überbleibsel von einer Sozialphobie oder sowas. Und jetzt habe ich herausgefunden, dass das was ganz anderes ist. Und zwar nicht nur bei mir, sondern bei ganz vielen. Menschen schauen, wenn sie über sich sprechen, ganz oft nach unten, weil über sich zu sprechen super anstrengend ist. Man muss schauen, wie man sich fühlt. Man muss die richtigen Worte finden, man muss überwachen, und ob die Worte sozialkompatibel sind. Und das ist eine extrem große Anstrengung fürs Gehirn. Und um der gerecht zu werden, schaut man, und eben nicht nur schüchterne Leute, das hat damit gar nicht so viel zu tun, schaut man oft woanders hin, gern auf den Boden, um nicht noch mehr visuelle Reize dazu zu kriegen. Punkt 1, Punkt 2 ist, es ist sag, wenn es dich langweilt, aber ich fand es irgendwie geil.
Nein, ich finde es super.
So, Punkt 2 ist, man reguliert damit die Balance aus Nähe und Distanz. So gut kennt man dann den anderen vielleicht nicht, der einem gegenüber ist, aber in dem Moment, wo man mehr über sich spricht, rückt man ja näher. Und um das auszugleichen, schaut man ihn dann nicht an. Und dann ist das sozusagen gefühlt eine ähnliche Nähe, obwohl man mehr über sich redet. Genau. Und das Dritte dazu ist, dass Menschen ein eher anschauen, wenn sie über sich sprechen, entweder weil sie lügen oder weil sie es gewohnt sind, über sich zu sprechen oder weil sie über sich sprechen müssen beruflich oder weil sie so gern über sich selber sprechen, was einen auch schon wieder skeptisch machen kann. Also Leute, die einen oft anschauen, wenn sie über sich selber reden, lieber noch genauer hinhören. Lügner schauen öfters ins Gesicht des anderen als Nicht-Lügner, weil sie überprüfen wollen, ob der das sieht, wie der reagiert.
Interessant.
Ja. Fand ich auch.
Ich finde es sehr interessant, vor allem, weil man sich ja eigentlich, wenn man sich, ja eben, man spricht ja dann eher schlecht mit sich und denkt sich, ah, vielleicht bin ich zu schüchtern oder ich sollte mal mehr gucken und so weiter, ne? Ist total interessant dann zu hören, so, nee, das ist eigentlich was Positives, ist eigentlich ein sehr, sehr hilfreicher Mechanismus. Ich habe genau anknüpfend dazu über die passive Rolle was gelesen, beim Zuhören in die Augen schauen, was ja auf der einen Seite auch ein Zeichen von Aufmerksamkeit ist. Aber wenn wir nur in die Augen schauen, während jemand redet, kann es auch ein negatives Signal sein. Und deswegen ist es eigentlich positiv, hin und wieder mal zur Seite zu schauen, um den anderen ein kleines bisschen mehr Raum zu geben, und B auch, und das ist auch sehr ähnlich, wie wenn man aktiv redet, es reguliert die kognitive Belastung im Gehirn. Weil in dem Moment, in dem ich dich nicht mehr direkt angucke, sondern mal weggucke, ist wie eine ganz kurze Ruhepause. Weißt du? Und dann kann ich auch wieder aufmerksamer zuschauen. Es ist so, wie man einmal aufsteht, sich einmal streckt und so ist man wieder ein bisschen wacher am Schreibtisch. So ähnlich kann auch Wegschauen in einem Gespräch sein. Und das wusste ich bis vor einem Jahr oder anderthalb auch nicht und fand ich wahnsinnig interessant. Und ist auch schön, weil es gibt einem ja auch ein bisschen mehr die Permission. Man fühlt sich nicht mehr schlecht, wenn man nicht mehr die ganze Zeit starrt und man denkt sich, ja, ist okay.
Ja, genau. Und vor allem nach 40 oder 45 oder wie viel Jahren auch immer, dann zu so einer einfachen Erkenntnis zu kommen, ist auch immer wieder schön. Also da freue ich mich über sowas.
Aber ich finde es, ich liebe sowas, weil weißt du, ich glaube, wir haben so viele Sachen, aufgrund derer wir denken, ich bin falsch, wie ich bin. Ich bin noch nicht ein gut genuger Erzähler, wenn es um mich geht. Ich bin noch zu schüchtern. Wenn ich zuhöre, auch als Coach, ich muss manchmal weggucken oder manchmal driftet mein Kopf ab. Ich bin noch kein gut genuger Coach. Oder ich will Coaching und Dings machen. Ich passe nicht ins Muster und so weiter und so weiter. Und diese kleinen Erklärungsmodelle und diese Inseln sind so wertvoll, finde ich, weil sie einfach Last von den Schultern nehmen, weil sie sagen, nee, ey, es gibt ganz, weißt du, ist schon okay. So. Man muss sich nicht, ein Freund von mir hat mal gesagt, man muss nicht an allem rumpsycheln im Sinne von, ich muss mich hier noch verändern, verbessern, vermachen, vertun, sondern manchmal ist es auch einfach so, ist okay. Und wenn man aber so gepolt ist, dass man nach Erklärungen sucht und dann kriegt man so eine, mit der man sich dann locker machen kann, how nice.
Und das hat wieder ganz viel mit Erwartungen zu tun. Wir haben vorhin drüber gesprochen, über diese zwei Sachen, die du dann parallel gemacht hast mit dem schlechten Gefühl oder der Angst vorher, dass es blöd ankommen könnte. Das hatte ich auch lange Zeit. Wie soll ich denn jemanden coachen, wenn ich dann irgendwelche traurigen Gedichte schreibe? Und ganz konkretes Beispiel. Beim Coaching arbeite ich oft mit Leuten, die relativ weit sind. Also irgendwelche C-Level-Coaches, die europaweit Vorstände durchcoachen und so. Also wirklich, also ganz verschieden promovierte Psychologen, einige und so weiter. Also schon Leute, die man jetzt nicht so leicht auch beeindrucken kann. Und ich habe immer gedacht, wie soll denn irgendwer zu mir kommen, wenn ich auch gleichzeitig traurige Gedichte schreibe, ne? Und ich war das letzte Mal hier in deinem Podcast, als Sei dein eigenes Zuhause herauskam und da haben wir ein paar Gedichte, du hast ein paar Gedichte vorgelesen. Und ein Gedicht war ein dreizeiliges, glaube ich, Gedicht über einen Eisverkäufer.
Ja, das ist my favorite.
Und mir hat dann hinterher jemand geschrieben, ein ehemaliger Sternekoch aus der Schweiz, weil er dieses, der kannte mich vorher überhaupt nicht, hat dieses dreizeilige Gedicht über einen Eisverkäufer gelesen und hat gesagt, er will dieses Mentoring bei mir in Anspruch nehmen. Und wir haben dann auch ein Jahr zusammengearbeitet. Hätte ich jetzt vorher nicht gedacht. Man weiß das einfach nicht.
Ja. Und die Leute kommen dann gerade deswegen. Weil du traurige Gedichte schreibst. Ich glaube, es gibt Leute, die diesen Podcast hören, weil ich dieser komische Rapper bin. Weißt du? Und geil. Weil Menschen können ja auch zu jedem anderen gehen, was auch total okay ist. Ne? Aber es gibt Menschen, die connecten halt genau damit. Die Menschen, die sagen, ja, alles interessant, aber ich möchte es mit dem Typen machen und ich möchte es von der Person lernen und ich möchte es von diesem Menschen hören, weil da habe ich meine Verbindung.
Ich würde gerne noch mal kurz den Faden aufnehmen. Was war es denn dann bei dir? Also da gab es dann diese Phase, wo du gesagt hast, ich will jetzt eigentlich mit zwei Sachen in die Welt.
Hör mal, mein Freund, also ich stelle hier die Fragen. Ne?
Entschuldigung.
Nein, Quatsch, erzähl.
Ich bin ruhig bis zum Tanz, okay? Dann.
Ja, genau. Nee, Entschuldigung, Joke. Frag mal bitte.
Da gab es dann diese Phase, wo du gesagt hast, ich will eigentlich auch mit den Neuen in die Welt. Das ist mir schon so lange wichtig, dieses Coaching-Thema und so. Es ist auch schon immer ein großes Interesse gewesen. Wie hast du es dann geschafft, das zu machen? Ist dir vorher klar geworden, wie integriert diese Dinge eigentlich sind, dass du gemerkt oder?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe einfach erstmal 6 Monate nur gezweifelt und gar nichts gemacht. Ne? Einfach. Weil ich immer dachte, ich bin noch nicht so weit, ich kann nicht, ich darf nicht, was wenn dies, was wenn das, bla 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 bla. Und irgendwann habe ich mich dazu durchgerungen, einen Workshop anzubieten. Nachdem ich dann, glaube ich, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Nee, ich glaube, ich habe mich irgendwie durchgerungen, einen Workshop anzubieten. Und zu sagen, ey, ich habe hier so ein paar Learnings und ich baue die mal zu so einem halbtägigen Ding zusammen und ich mache einfach mal einen Workshop, ne? Und habe mich noch total abgerungen damit und dann hat nachher irgendwie, weiß ich nicht, hat der, glaube ich, der halbe Tag Coaching-Workshop bei mir live mit mir, Dings, hat er 59 Euro gekostet oder sowas, weißt du? Also so, ne? Wo ich mir noch gedacht habe, oh mein Gott, wie kann man Menschen so viel Geld abnehmen? Mäßig, ne? Und also alles war schwierig, ne? Darf ich das überhaupt? Soll überhaupt jemand, weißt du, bla 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 bla. Und dann irgendwann habe ich das halt einfach gemacht. Und da waren dann halt irgendwie 20 Leute und haben einen schönen Tag zusammen verbracht. Und ich habe gemerkt, wow, hier sind 20 Leute, die wirklich hier hinkommen und 5 Stunden sich mit sich selbst und miteinander auseinandersetzen zu diesen Themen. Die gemeinsam üben, sich gemeinsam austauschen und so weiter und so fort. Und klar, irgendwie habe ich auch 2 Leuten auf dem Skateboard unterschrieben dann danach, ne? So hier Curse der Rapper mäßig. Ist ja auch okay. Aber die 5 Stunden davor waren die da, weil sie Bock hatten. Weißt du? Und das war für mich so, ach du Scheiße, okay, krass. Na, dann mache ich das jetzt auch in Frankfurt und in Köln und in bla. Und dann habe ich halt 5 davon gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe 2 Themen. Dann habe ich 10 gemacht und von dort ging's los.
Das waren ja ganz andere Zahlen, mit denen du dann zu tun hattest. Vorher oder parallel, Musik, Hunderte, Tausende, kommt für dich, für die Musik. Und dann machst du einen Workshop über 5 Stunden und da kommen 20 Leute und du freust dich, wie es klingt, genauso.
Ja, klar, natürlich.
Ich könnte mir vorstellen, dass es viele gibt, die sich an den alten Zahlen messen und dann sagen, boah, das ist ja so weit weg von dem.
Ja, aber hey, auf der anderen Seite ist es so, verstehst du, wenn du dafür bekannt bist, Briefmarken zu verkaufen, dann machst du auf einmal einen Autohandel auf, da kommt ja auch nicht jeder, der Bock auf Briefmarken hat und kauft ein Auto bei dir.
Das meine ich gar nicht. Ich
mein, wenn du aber ein cooler Briefmarkenhändler bist, kommen vielleicht ein paar Leute und sagen, ah geil, die Briefmarken fand ich immer gut, ich habe ein bisschen Vertrauen in den, vielleicht mal hat er auch gute Autos, so, weißt du?
Ich meinte das gar nicht zur Bewertung deines Marketing-Erfolgs, sondern eher, dass du dich so drüber freuen konntest, dass das so viel wert war für dich.
Ich verstehe das schon. Voll. Die Frage, klein und groß ist auch immer relativ. Ne? Das ist also klein und groß und viel und wenig ist total relativ. hat immer mit Erwartung zu tun oder auch immer damit so, bemess ich irgendwas an Menge oder sowas, ne? Habe ich das Gefühl. Ist auch okay, mal irgendwie, ne, ist auch nicht schlimm. So, ich freue mich auch, wenn ich ein Konzert mache und es ist ausverkauft. Ne? Das ist ja toll. Aber ist es ein geiles Konzert, wenn irgendwie es halb ausverkauft ist? Ja, vielleicht, also wahrscheinlich auch. So, weißt du? Und mein Lieber, jetzt du hast die letzten Mal auch immer gemacht. Du stellst mir dann auch immer gute Fragen und dann komme ich komplett aus dem Konzept. Aber das ist ja auch schön. Ist ja auch, ist okay. Ich lass dir das durchgehen. Dir lasse ich das durchgehen. Bei dir habe ich dann auch nicht den Verdacht, dass du versuchst, von dir selber abzulenken.
Ach so, doch. Der Verdacht wäre schon berechtigt, aber.
Ach ja, das hast du jetzt gesagt.
Das ist es im Moment nicht. Nee. Also ich komme auch, also langsam komme ich weiter. Es ist nicht so, dass ich einen Text von einem halben Jahr sehe von mir und denke, mein Gott, wie habe ich mich verändert? Aber langsam komme sogar ich weiter. Und bei dem Thema auch. Also ich bin ein bisschen mehr im Reinen damit, selber abzulenken. Du hast nach unserem letzten Podcast vor 2 Jahren gesagt, es wäre schön, wenn du in Zukunft vielleicht manchmal, wenn dir noch mehr einfällt, noch mehr sagst. Und nicht gleich nach einem Satz wieder stoppst und aufhörst.
Ich hoffe, du hast es nicht.
Und ich merke, dass das jetzt für mich jetzt leichter ist. Nein. Alles gut. Also erstens darf man mich auch kritisieren. Und zweitens merke ich gerade, dass es mir so viel leichter schon fällt als vor 2 Jahren. Sowas ist auch schön. Daran denkt man ja nicht, wenn man in der Situation noch mehr ist.
Voll schön, ja. Und vor allem, ich spreche ja mit dir, weil ich mich für dich interessiere und für die Sachen interessiere, die in deinem Kopf vor sich gehen, in deinem Herz vor sich gehen. Und du machst ja damit, wenn du dich öffnest oder wenn du dich mitteilst oder wenn der eine Gedanke vorbei ist, trotzdem irgendwie weiter dran bleibst und so, damit machst du mir auch ein Geschenk. Weißt du? Du machst, ist ja nicht, dass du mir damit, oder nicht, also jetzt nicht nur du, sondern jeder Mensch macht damit ja einem anderen, der interessiert ist oder der einen mag, macht man damit ja auch ein Geschenk.
Passend dazu sage ich jetzt nur ja.
Ich habe mal auch von einem anderen Coach, das fand ich auch irgendwie ganz schön, habe ich auch mal gehört, da ging es auch darum, okay, was bedeutet das für dich, deine Arbeit und so, ne? Und dieser Mensch hat dann gesagt, ich verschenke mich. Ne? Du sagst beim Schreiben, ich vergesse mich, ne, in dem Prozess. Und der hat gesagt, ich verschenke mich. Ich alles, was ich hier habe, hau ich raus. So, ne? Verschwenderisch. Fand ich auch schön.
Das war ein Coach, sagst du?
Mhm.
Autor und Coach oder nur Coach?
Autor, Coach, Speaker, everything. Also es war Veit Lindau, ne? Ich meine, das hat er in meinem Podcast gesagt. Also das ist jetzt hier kein Geheimnis, muss man kein Geheimnis draus machen. Weißt du, ich meine? Und ich meine, jetzt, wenn man zynisch,
zu wem das passt, ja?
Wenn man zynisch ist, kann man jetzt natürlich sagen, oh ja, du verschenkst dich, aber du nimmst Geld für bla. Aber es ging nicht darum, ne? Es ging nicht um den Beruf, sondern es ging um den Prozess des Veräußerns von Ideen und so weiter, weißt du? Ich sag ja auch, ey, ich mache Musik, weil ich es liebe und weil ich es machen muss und natürlich kostet ein Konzertticket Geld, ne? Aber das kostet Geld, weil da eine Halle aufgebaut werden muss und weil Sachen angeschlossen werden müssen und weil Menschen kommen, die arbeiten und weil Sekus da sind und weil Dings da ist und weil bla und weil die Bühne aufgebaut werden muss und dies und das und weil ich natürlich auch irgendwie meiner Familie verargumentieren muss, warum Vater jetzt irgendwie ein paar Wochen auf Tour ist. So, muss zumindest die Miete gezahlt sein. Und trotzdem sage ich, ich mache es, weil ich es liebe. Und wenn ich kein Geld dafür kriegen würde, würde ich es auch machen. Ne? Es steht für mich auch in keinem Widerspruch, wenn du weißt, wie ich meine.
Du hast vorhin gesagt, dass du immer wieder Spezialinteressen hattest. Hast du gerade eins? Irgendwas ganz Nerdiges?
Ja, total. Ich habe vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr und so weiter, ich habe einen YouTube-Channel entdeckt, der heißt Esoterica. Also Esoterica mit C-A. Und es handelt sich aber nicht um irgendeinen, da werden keine Gläser gerückt oder Dämonen beschworen oder sowas, sondern es ist ein Religionswissenschaftler, Dr. Justin Sledge, der ein unglaubliches Wissen hat zu westlicher Religions- und Spiritualitäts- und Esoterik-Geschichte. Ne? Also der irgendwie die ganzen, also alle Mysterienkulte der Griechen und der Römer und aus dem alten Babylon und Gilgamesch und wie ist eigentlich die jüdische Religion entstanden, aus welchen vorhergegangenen Dingen, wie ist das Christentum dann daraus entstanden, welche Schriften haben welche Form von Authentizität, was glaubt man, woher eigentlich bestimmte Ideen kommen und so weiter, aber halt nicht auf so einem Verschwörungstheorie, ey, wir machen mal ein crazy Video, was viral geht, Level, sondern auf so einem, der hält akademische Vorlesungen. Und du kannst halt quasi kostenfrei bei seinen, der ist auch Universitätsprofessor, und du kannst an seinen Vorlesungen quasi teilnehmen auf seinem YouTube-Kanal. Das ist höchst interessant. Und dann gibt's von dort natürlich auch Leute, mit denen der spricht und andere und so weiter. Und ich baller gerade die antike, vorchristliche, nachchristliche Geschichte von westlichen religiösen Strömungen durch mit Vollgas und meine Familie immer so, hä, was? Aber es ist einfach, ich will damit gar nichts machen. Es ist einfach nur, ich bin nur nicht mal Christ oder sowas. Ich find's einfach interessant. Weil ich mich eben interessiere für Menschen und für wie Menschen funktionieren und für Glauben und für was uns ausmacht und so weiter. Das ist wieder das Gleiche. Ich mache eigentlich wieder genau nur das Gleiche. Weißt du?
Ist das so, dass du sowas immer hast? Also, dass du immer so irgendein Hyperfokus-Thema hast und ohne, fehlt dir was?
Nö, nicht immer. Aber und es fluktuiert auch manchmal und so. Und ja, manchmal ist mein Hyperfokus-Thema halt auch mein Buch zu Ende schreiben oder mein Album machen oder so. Und deswegen, mein Freund, hier, ich halte es nochmal in die Kamera, das leise Ja ist dein Buch, was gerade draußen ist. Ich möchte gern wissen, wie lang hast du daran geschrieben und wie war dieser Prozess? War das auch so, wie du es jetzt gerade hast, dass du sagst, 10 Stunden am Tag und ich baller das durch? Oder wie war das? Weil das ist ja jetzt das, wenn Leute sagen, ey, ich möchte halt, selbst wenn du mit dem schon gelangweilt bist, ist ja das jetzt in diesem Moment, wo der Podcast rauskommt, für die Menschen da draußen das Aktuellste von dir, ne, so physisch manifest, was sie in die Hand nehmen können wahrscheinlich. Und deswegen meine Frage dazu, wenn es dich nicht total langweilt, wenn du sie mir noch beantworten magst.
Überhaupt nicht. Und das Buch langweilt mich auch noch nicht. Dafür ist es noch neu genug.
Yes!
Das habe ich, glaube ich, innerhalb von 6 oder 8 Wochen immer morgens geschrieben vor der anderen Arbeit, die ich so gemacht habe. Also immer so 2 Stunden. Hat gar nicht lange gedauert. Und dann lag das aber sehr, sehr lange rum, weil ich es nicht geschafft habe, diese einzelnen Texte irgendwie in eine Form zu bringen, dass ein Buch draus wird. Und dann lag es noch länger rum und noch länger und dann habe ich mir irgendwann eine sehr gute Lektorin geholt, ja, die mir geholfen hat, das in eine Form zu bringen. Genau, aber es war eigentlich, floss das sehr gut aus mir raus. Das waren keine 10-Stunden-Tage.
War das dann deine Morgenroutine nach einer dieser Schulen, dass du gesagt hast, ey, immer um die gleiche Zeit, ich setze mich hin und ich schreibe jetzt 2 Stunden und zack?
Manchmal war es auch nur 1 Stunde, da war ich nicht so streng mit mir, weil es war eigentlich nicht mein Fokus. Also das war eher wieder so ein schreibendes Atmen-Thema. Und am Morgen ein bisschen atmen, ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, egal. Mhm. Genau, das war dann eher so. Ja, und das war das Erste, was ich geschrieben habe nach den Gedichten. Und da war dann auch schon wieder ein Jahr oder so dazwischen. Also nach den Gedichten habe ich dann lange gar nicht mehr geschrieben.
Gar nicht?
Fast nicht, nee. Vielleicht mein Insta-Post, aber sonst fast nichts, nee.
Wie hast du da geatmet?
Schwierig. Schwierig. Also wenn man genug anderes zu tun hat, merkt man es vielleicht nicht so schnell. Aber es war keine kluge Entscheidung.
Das heißt, du hast gemerkt, dass das fehlt.
Ich merke das oft erst, wenn ich wieder anfange. Das beim Atmen, glaube ich, ein bisschen anders. Also ich hatte schon Panikattacken, bevor ich in die Schule kam. Und die drehten sich oft um Luftnot. Also das habe ich dann schon gemerkt, dass mir diese Luft fehlt. Das merkt man relativ schnell beim Lesen und beim Schreiben und bei anderen Sachen, die einem gut tun, ist es halt oft dann so, dass man es erst merkt, wenn man es wieder macht.
Was schreibst du gerade?
Geschichten. Verschiedene Geschichten schreibe ich, die auch nicht so viel mit Selbsthilfe und Ratgebersachen zu tun haben, sondern da mache ich mich gerade ein bisschen frei oder versuche mich davon frei zu machen. Deswegen habe ich auch nachgefragt, wie es für dich war, so diese neuen Wege zu gehen. Ich schreibe Geschichten, genau.
Gibt's schon irgendwas, hast du schon irgendein Ziel damit oder du ballerst einfach?
Ich baller, aber das wird auch erscheinen, denke ich. Ich glaube, das wird erscheinen. Da sind auch zwei Sachen sind schon ziemlich weit und eine ist jetzt auch relativ weit. Also da wird auf jeden Fall einiges kommen, glaube ich.
Vielen Dank für deine Zeit, mein Lieber.
Ich danke dir.
I appreciate it. Und vielen Dank fürs Erzählen, vielen Dank fürs Fragen und vielen Dank fürs Juwelen, ein paar schöne Juwelen abwerfen für die Leute. Im Vorbeigehen hat der Mann ein paar Juwelen abgeworfen. Schön.
Ich freue mich, wenn irgendwas dabei war. Danke, dass ich hier sein durfte.
Immer. Und du bist mir ein sehr, sehr, sehr willkommener Gast. Und ich finde deine Art immer sehr, sehr inspirierend, sehr auf eine sehr zurückhaltende, aber sehr scharfe, also sehr klare Art und Weise, sehr wirksam. Das ist echt toll. Das ist schön. Ich danke dir dafür.
Dankeschön.
Ich bedanke mich von Herzen, dass ihr heute wieder dabei wart. Dieser Podcast wird produziert von mir, Audio- und Video-Editing sowie Ausspielung von Robert Schulz, Backoffice und Organisation von Becky Willecker. Ihr erreicht uns unter coaching@curse.de und alle Infos zu dieser Episode und allem weiteren findet ihr in den Shownotes.